Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The State of Process Automation. Mein Name ist Christoph Bacher und es freut mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Head of Intelligent Automation für die Regionen Skandinavien und Zentraleuropa bei CGI. Und das heutige Thema von RPA zu Intelligent Automation. Hallo und herzlich willkommen, Niklas Blessing.
Ja, super. Vielen Dank. Ich freue mich, hier das neue Jahr mit dir zu starten und euch ein bisschen was über meinen Alltag zu erzählen.
Bevor wir in das heutige Gespräch starten und du das erste Mal hier mit dabei bist oder bereits viele Learnings aus den letzten Gesprächen mitnehmen konntest, dann habe ich eine kleine Bitte an dich. Nimm dir eine Sekunde Zeit und klicke auf den Folgen-Button, denn so gehst du sicher, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du diese Folge oder den Podcast mit einer Kollegin oder einem Kollegen teilst. Denn so sorgst du dafür, dass noch mehr Personen von diesem Wissen profitieren und wir weiterhin viele spannende Formate für dich auf die Beine stellen können. Und nun zum heutigen Gespräch. Niklas, es freut mich auf jeden Fall, dass du dir ein paar Minuten Zeit genommen hast und dass wir heute mal über dieses Thema sprechen. Bevor wir gleich in dieses Thema eintauchen werden, stell dich gerne noch mal ganz kurz selbst vor. Das heißt, erzähl mal ganz kurz, was machst du tagtäglich? Was steckt hinter Head of Intelligent Automation und vielleicht auch, wie bist du generell zu dem Thema gekommen?
Ja, sehr gerne. Ich fange mit dem Werdegang an. Das ist ein leichtes Ganze mal ein bisschen her. Ich selber komme aus dem Controlling ursprünglich und habe da viel mit KPIs und Prozessen zusammengearbeitet. Für mich war es ein sehr wichtiger Faktor, dass die Prozesse verbessert werden. Wir gucken, wo kann man das Ganze im Unternehmen optimieren. Und habe dann aber gemerkt in dem Zuge, dass man da sehr viele Optimierungspotenziale hat. Und das war für mich eigentlich der Schritt, wo ich zur RPA und Workflow Automation gekommen bin, weil ich gemerkt habe, wir machen sehr viel händisch, wir haben sehr viele Prozesse, die einfach repetitiv sind. Und da habe ich einiges zugegoogelt in meinen damals noch jüngeren Jahren und gesagt, hey cool, das probierst du mal aus. Und habe dann damals mir über Automation Anywhere die Community Edition runtergeladen und habe meinen eigenen Bot gebaut. Das habe ich dann dem Unternehmen gezeigt und habe gesagt, hey, cool, guck mal, was kann man hier alles Tolles machen? Und so bin ich eigentlich zur Prozessautomatisierung gekommen und habe gemerkt, dass da wirklich für mich Interesse ist, das ist innovativ, das ist halt etwas, wo wirklich man in der Zukunft was bewegen kann. Ja, und so hat sich mein Weg dann weiterentwickelt und so bin ich dann auch vor knapp 4,5 Jahren zur CGI gekommen, weil ich gesagt habe, ich möchte meinen Schwerpunkt von den Excel-Sheets wegbewegen und mehr in diese Programmierung reingehen, mehr in diese Automatisierung reingehen. Und habe dann für mich gemerkt, cool, eigentlich der Controlling-Schwerpunkt war schon cool, man hat viel gemacht, man hat viel kennengelernt, aber ich sag mal, der Übergang in die IT dann war in dem Thema sehr gut für mich. Ich kannte viele Prozesse, habe mich damit auch, sag ich mal, IT-mäßig komplett auf den Prozessfokus gestellt. Und ja, was mache ich jetzt im Daily Doing eigentlich so? Und meine Hauptaufgabe liegt darin, quasi unsere Practice, unseren Arbeitsbereich Intelligent Automation zu stützen, das ganze Thema bei uns aufzubauen und auszubauen, dass wir quasi schauen, wie können wir bei uns die Kollegen weiterbilden, was können wir dem Kunden hier an Konzepten mitgeben. Und auf der anderen Seite, dass ich selber beim Unternehmen vor Ort bin und schaue, okay, wo liegen da die Schwerpunkte, was sind die Schwierigkeiten und was wären die nächsten Schritte. Bedeutet das, wir nennen es Business Consulting quasi auf der Ebene, zu schauen, wie kann man da wirklich die nächsten Schritte einleiten, was kann man da machen. Denn ich sag mal, wir versuchen natürlich hier die beste Lösung mitzubringen und wenn man da einfach nur mal mit einem guten Workshop aufzeigen kann, was die nächsten Schritte sind, braucht man ja nicht unbedingt gerade wieder einen Dienstleister da rein zu verkaufen.
Mhm. Und Niklas, du hast gerade angesprochen und man hat es rausgehört, dein Werdegang war, du hast da ein Tool runtergeladen, hast dich einfach mal mit diesem Tool ausprobiert, verschiedene Dinge vielleicht ausprobiert, was funktioniert, wo steht man auch schon an. Und das ist oft auch so eine Herangehensweise, wie viele starten. Das heißt, ein Unternehmen startet mal mit RPA und startet so einen ersten Proof of Concept, probiert kleine Dinge aus, aber was dann oft die Schwierigkeit ist, wenn dieser Proof of Concept vielleicht erfolgreich auch umgesetzt worden ist, dass man aus diesem Proof of Concept wirklich ein komplettes Konzept erstellt und dann auch das Thema intern skalieren kann. Erzähl mal, warum scheitern viele bereits nach diesem ersten Proof of Concept und schaffen es nicht, das ganze Thema zu skalieren?
Ja, für mich wäre als allererstes das fehlende Wissen im Unternehmen ein großer Punkt und ein großer Faktor. Denn wir haben gemerkt, dass beim Kunden oft quasi die sagen, ja, wir probieren mal dem neuen Thema, gucken, da haben wir viel davon so gehört, haben viel davon gelesen und uns wurde viel darüber erzählt. Und das ist auch ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn man das eigene Wissen im Konzern nicht hat, man muss es aufbauen, man braucht eine Kontaktperson, die sich damit aufschlaut quasi. Das ist ja auch ein Thema, warum ich selber viele Artikel geschrieben habe in dem Thema, dass die Leute sich aufschlauen können und man nicht alles quasi das, was gerade einem vorgelegt wird, glauben muss, sage ich jetzt mal, sondern sich selber ein eigenes Bild schaffen kann erstmal. Und das ist ganz wichtig, dass man jemanden hat, der das Wissen mitbringt und damit auch quasi das Verständnis zum Nutzen kommt. Weil man redet hier bei der Automatisierung natürlich auch immer von Kosteneinsparungen und alles, aber das ist nicht das ganze Bild, sondern man muss hier gucken, wie kann man ganzheitlich im Unternehmen einbringen, was wären die richtigen Schritte. Und dann fängt man an mit dem Wissen im Konzern, dann geht man zu den richtigen Prozessen über. Denn ich sag mal, viele, ist natürlich auch ein Scheitungsfaktor, fangen an im Proof of Concept mit dem falschen Prozess. Dann haben die da beispielsweise einen Bot gemacht, der attended ist, also auf dem Bildschirm läuft und dann nicht vollkommen quasi das Ganze ausnutzt in der Wertschöpfung. Und da muss man dann schauen, okay, wie kann man die Wertschöpfung schaffen? Wie möchten wir das Ganze miteinander stützen? Und das ist dann natürlich auch gucken, okay, wir müssen gucken, dass der richtige Prozess zum Start genommen wird, dass man halt den Mehrwert erkennt und der auch dort direkt offensichtlich ist. Und ja, damit haben wir eigentlich schon den zweiten Faktor abgeschlossen. Und für mich sind es immer noch ein dritter dabei, nämlich die Angst vor dem Investment. Die Leute sehen dann die Lizenzkosten von den Tools. Man merkt natürlich auch den Trend aktuell zu den ganzen freien Plattformen, sage ich jetzt mal, die verfügbar sind auf dem Markt. Aber man hat auch deutlich das Angst, das Ganze zu starten und einmal zu sagen, okay, es kostet uns vielleicht im ersten Jahr, was weiß ich, 200.000 Euro, um das Ganze komplett aufzusetzen, die Prozesse zu automatisieren, weil so ein Bedarf da ist. Und da haben die Leute Angst vor, die ersten Schritte zu machen. Und das sind für mich eigentlich so die drei Faktoren aus keinem vorhandenen Wissen im Unternehmen, dem falschen Prozess zum Start und drittens die Angst vor dem Investment, warum der Proof of Concept nicht erfolgreich war oder es nicht weitergeht.
Lass uns gleich mal auf Punkt 2 eingehen. Du hast angesprochen, dass man den falschen Prozess auswählt. Was sind da so 2, 3 Kriterien, wie du erkennst, dass es der falsche Prozess eigentlich wäre?
Ja, wir haben bei uns gesagt, man muss hier auf einige Kriterien achten und das Ganze sich anschauen. Also wir haben für uns intern beispielsweise eine Matrix aufgebaut, wie man das Ganze verifizieren kann, beispielsweise Anzahl der Systeme, den Reifegrad des Prozesses, wie viele Ausnahmen gibt es in dem Prozess, weil ein Prozess, der super viele Ausnahmen hat, ist natürlich deutlich schwieriger zu automatisieren. Es ist natürlich super lukrativ, so einen Prozess zu automatisieren, aber es ist nicht der erste Prozess, sondern das ist dann ein qualitativer Prozess, den man in Backlog legt. Gleichzeitig natürlich auch, wie viele Prozessschritte gibt es? Ist es ein kleiner Roboter? Ist es ein großer Roboter? Braucht man für die Umsetzung nachher 1-2 Monate oder braucht man 6-9 Monate, um das Ganze zu realisieren, weil man viele Schnittstellen hat und da auch ganz viele Systemzugänge braucht? Also hier hat man wirklich unterschiedliche Kriterien, auf die man achten muss. Und wir sagen das Ganze immer, es hat 3 wirkliche Eigenschaften, auf die geachtet werden muss. Das wirtschaftliche Potenzial, die technischen Restriktionen und die organisatorischen Aspekte im Unternehmen.
Und ich möchte gerne jetzt mit dir mal so diese gesamte Journey durchgehen. Das heißt, wir gehen davon aus, wir haben den richtigen Proof of Concept umgesetzt, wir sehen da Erfolge und jetzt möchten wir das Thema skalieren. Deswegen wäre für mich mal spannend, wenn wir diese Journey Schritt für Schritt durchgehen und wir fangen gleich mal zu Beginn an. Wir haben jetzt einen Proof of Concept umgesetzt. Wie finden wir im Unternehmen weitere Potenziale?
Ich sag mal, weitere Potenziale muss man natürlich über die Mitarbeiter finden. Wir haben viele Best Practices, die mitgeliefert werden. Man kann viele Best Practices auch im Internet nachlesen. Ich sag mal da, wenn man wieder über das Thema Wissen ist, kann man sagen, okay, man weiß, diese typischen Prozesse sind vorhanden. Die gibt es in jedem Unternehmen, weil sie beispielsweise in HR liegen, weil sie in Finance liegen, weil sie in Sales liegen, weil sie in anderen Bereichen liegen, einfach die überall vorhanden sind im Unternehmen. Und da weiß man, man kann sich direkt darauf stürzen, hat direkt 30-40 Prozesse, die auf jeden Fall ein hohes Automatisierungspotenzial haben und die schon bei vielen anderen Unternehmen umgesetzt werden. Aber gleichzeitig muss man dann auch schauen, man hat hier diese Prozesse, mit denen man anfangen kann, bedeutet, man hat keine leere Pipeline, aber man muss das Ganze auch aufrechterhalten. Das heißt, man muss die Mitarbeiter abholen, gucken, dass man die aufschlaut, dass man damit zeigt, quasi, wie man einen Prozess erkennt, wie man das Potenzial erkennt. Dann gleichzeitig damit quasi diese Low-Hanging-Fruits am Anfang für spürbare Ergebnisse möglich macht. Denn ich habe ja vorhin schon gesagt, Backlog-Themen, man muss mal schauen, wie macht man das Ganze in der Anfangsphase attraktiv und wie macht man das Ganze langfristig attraktiv. Darum braucht man immer Low-Hanging-Fruits, um das Ganze schnelle Erfolge, weil man muss etwas Gutes tun, man muss drüber reden und man macht es erfolgreich. Und wenn wir diese Kriterien nehmen und sagen, okay, wir wollen aber auch qualitativ was schaffen, weil das bringt einen langfristigen Mehrwert fürs Unternehmen, das sind Prozesse, die dürfen nicht runterfallen, sondern die müssen im Backlog aufgenommen werden und sagen, okay, die werden in der Pipeline mit umgesetzt, aber das ist nichts, wo wir dann in 3 Monaten drüber reden können, sondern das ist das, wo wir dann sagen, okay, das Ganze zieht sich dann aus, man macht es nach 9 Monaten fertig und hat vielleicht den wirklichen Erfolg erst nach 12 bis 16, 18 Monaten. Und da ist halt dann der Faktor, okay, da redet man später drüber. Das heißt, man muss hier wirklich sich aufteilen, okay, wie gehen wir in der Anfangsphase das Thema richtig an?
Das heißt, du hast erwähnt, 30, 40 Prozesse, wenn man die zum Beispiel mal gesammelt hat, als Beispiel, dann muss man definitiv priorisieren, welche Prozesse bringen auch am schnellsten spürbare Ergebnisse, um dann generell das Thema intern bei den Mitarbeitern wieder spürbarer zu machen, um generell das Thema auch so zu positionieren intern, dass, wenn wir dieses Thema einfach vorantreiben, dass die Mitarbeiter aber spüren, dass der Alltag erleichtert wird, so sollte man dann die einzelnen Prozesse priorisieren. Ist es so richtig?
Ja, ganz genau. Also ich sag mal, das ist hier ein großer Faktor. Da kommen natürlich noch einige Themen hinzu, die dann mehr die IT besprechen, wie die Integration in die vorhandene Infrastruktur, wie kann man das Ganze da mitbringen. Man muss sogar Workshops machen, um die Leute da abzuholen und darum auch das Thema Change Management dann wieder, damit das Ganze erfolgreich einbindet von Anfang an und nicht nachher sagt, okay, war nicht erfolgreich, darum haben wir jetzt mit dem Hammer drauf, sondern von Anfang an gemeinsam das Thema angeht.
Und wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es wichtig ist, die Mitarbeiter von Anfang an mit einzubinden, dass die Ideen mit einbringen und dass es auch wichtig ist, dass speziell in der Anfangsphase gleich mal spürbare Ergebnisse generiert werden. Gibt es da noch andere Best Practices, die du kennst, die du auch umsetzt, um das Thema intern noch schneller voranzutreiben?
Ja, also ich sag mal, wenn wir als Beratung in Greenfield reinzukommen, also sag ich mal, in wirklich einen frischen Bereich, wir haben eine schöne Heatmap, sage ich jetzt mal, mit 120 Prozessen drauf, die einen sehr schnellen Return on Invest bringen. Das heißt, wir kommen damit ins Unternehmen und sagen, okay, hier hat man erstmal eine Liste, um das Ganze aufzubauen, damit könnt ihr eure Pipeline aufstocken und wir können mit euch gemeinsam die Struktur schaffen. Bedeutet, wir müssen schauen, okay, wie ist das Management eingebunden, die Mitarbeiter, wie sind die Systeme, das sind quasi die 3 Faktoren, aber dann natürlich auch den Aufbau des Ganzen, wie wird das Ganze vorangetrieben, wie kann man das Ganze langfristig betreiben, wie ist die aktuelle Struktur, gibt es schon ein Center of Excellence, ist das Ganze vielleicht in der IT eingelagert, läuft das Ganze über den CIO, da gibt es viele unterschiedliche Themen, unterschiedliche Fragen und das sind viele Themen, die geklärt werden müssen. Sag ich mal, wenn das noch ein sehr offener Punkt ist, weil es ein Greenfield ist, hilft es oft quasi wie uns eine Beratung dabei zu haben, die sagt, okay, hier haben wir Prozesse, mit denen wir anfangen können und wir bauen mit euch jetzt die Struktur auf, damit ihr Quick Wins habt, aber gleichzeitig auch die Arbeit habt, das Ganze für euch so aufzubauen, dass ihr als Unternehmen das Ganze nachher selber abwickeln könnt. Weil für uns ist oft nicht der Interessenspunkt, jetzt mit denen 10 Jahre RPA zu machen, damit sie uns 10 Jahre zu beauftragen, sondern für uns ist zu gucken, wie können wir langfristigen Erfolg schaffen, denn der Kunde, sag ich mal, soll ja nachher das Thema auch, sag ich mal, selber übernehmen können, weil wir wissen es alle, die Mitarbeiter sind sehr schwierig am Markt aktuell zu kriegen und so geht es natürlich auch uns Beratungen, von daher möchte man eigentlich gucken, wie man den Kunden enablen kann, also wie man das Ganze beim Kunden selber aufbaut und den Kunden ermöglicht, es selber umzusetzen.
Und du hast jetzt schon das Thema Center of Excellence angesprochen. Lass uns da nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Erstens mal, wann braucht man denn überhaupt ein Center of Excellence oder reicht es aus, wenn die IT-Abteilung zusammen mit den Fachbereichen das Thema vorantreibt?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darüber habe ich mir auch schon mal öfters Gedanken gemacht, ab wann sollte man ein Center of Excellence aufbauen? Wenn es jetzt das kleine Unternehmen ist, dann sage ich jetzt mal wirklich kleines Unternehmen, dann kann man das Ganze über die Fachbereiche, über die IT mit abdecken, obwohl da auch oft die ITler komplett unter Wasser sind, bedeutet, man muss da einen ITler für freistellen. Und wenn man dann wieder ein bisschen größer wird und an die unterschiedlichen Rollen denkt, die da eingesetzt werden müssen, kommt man über Center of Excellence nicht drum herum. Weil wenn man das Ganze in die IT eingliedert, dann hat man da nochmal ein riesen Volumen an Aufgaben, was da hinzukommt, wenn man auch schon nur an die Wartung, an die Umsetzung denkt. und das ja nicht nur die Integration ist. Und das ist halt eben der Punkt, man sollte frühzeitig in ein Center of Excellence gehen und denken, denn somit kann man quasi die Arbeit entlasten und die Mitarbeiter nicht mehr damit wieder überfordern. Das heißt, man muss wirklich die Mitarbeiter freistellen für das Thema. Man muss schauen, okay, sie sind angebunden, man hat Mitarbeiter beispielsweise aus der IT in dem Center of Excellence, aber auch heute aus dem Fachbereich mit dabei, die wissen, okay, wie kann man das Ganze zusammenbringen und somit dann, ich sag mal, eine Einheit aufbauen, die technisch, aber auch nicht technisch ist. Denn ich sag mal, da ist natürlich dann auch wieder agiles Arbeiten ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Bots entwickeln möchte und sowas. Und da verbindet sich halt vieles. Und das ist viel zu tief für eine IT-Abteilung oder für ein bisschen IT, ein bisschen da zusammengesteckt, sondern da muss wirklich dedizierte Mitarbeiterschaft sein.
Mhm. Du hast gerade angesprochen, dass mit oder im Zuge dieser Initiative, dass man Prozessautomatisierung innerhalb eines Unternehmens vorantreibt, natürlich viele, viele neue Aufgaben mit dazukommen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir ein erstes Center of Excellence im Unternehmen verankern möchten. Welche Rollen müssen denn in diesem Center of Excellence vorhanden sein oder geschaffen werden?
Ja, also ich sag mal, ein Center of Excellence wird natürlich von vielen unterschiedlich definiert, wie wir immer sagen. Wir haben in einem Center of Excellence zwei Seiten, einmal die Operation-Seite und einmal die Strategy-Seite, weil von einer Seite muss das Ganze betrieben werden, der andere muss langfristig gucken, dass das Ganze wirklich nach Richtlinien läuft, dass das Ganze auch langfristig läuft, in die Unternehmensstrategie reinpasst, dass die Philosophie gelebt wird, die vom Unternehmen kommt und gleichzeitig aber auch dann weitere Aspekte wie agiles Arbeiten abgegriffen wird. Also von daher sagen wir mal, in diesen beiden Bereichen oder Silos, wie man sie bezeichnen möchte, weil es ist ja ein Center of Excellence, darum finde ich Silos immer einen schwierigen Begriff, haben wir natürlich agile Teams, da haben wir dann, wie man auch agil arbeiten möchte, wenn man dann, ich sag mal, unterschiedliches wie Scrum nimmt, dann hat man natürlich auch in der Strategieseite Product Owner sitzen, man hat dort, ich sag mal, die Entwickler selber sitzen, wir haben einen Scrum Master, der sitzen, die gucken, dass die Richtlinien eingehalten werden, aber dann brauchen wir auch ganz klassisch einen Business Analysten, der Fachkenntnisse hat zum Thema Automatisierung, aber auch Fachkenntnisse hat zum Unternehmen quasi, dass man weiß, okay, was wird da eigentlich so an Prozessen gelebt. Man braucht einen Solution Architect, der also wirklich dort schaut, wie man das Ganze in die Infrastruktur einbringen kann, wie der aktuelle Stand ist, wie es langfristig besser gemacht werden kann. Dann braucht man einen Tester, der das Ganze nochmal wirklich durchschaut. Ich sag mal, es sind natürlich unterschiedliche Rollen, manche werden auch doppelt gelebt. Dann hat man den Entwickler, der nachher den Bot umsetzt. Und ein Aspekt, den man auf keinen Fall vergessen darf, ist dann das Thema Governance, Risk, Compliance, dass man jemanden hat, der auf sowas achtet, denn auch der Betriebsrat muss abgeholt werden in der Größe des Unternehmens. Die Freigaben müssen eingeholt werden, die Zugänge müssen geschaffen werden. Und da sind sehr viele Faktoren, die zusammengegangen werden. Also wir merken, wir haben etliche Rollen, die da zusammenspielen im Center of Excellence. Natürlich gibt es Personen, die auch zwei Rollen innehaben. Ich sag mal zum Beispiel einen Entwickler, der technisches Knowledge hat, aber wenn man hier über, ich sag mal, Low-Code spricht und der vorher im Fachbereich war, kann also auch der BA gewesen sein oder der Tester gewesen sein. Man sollte natürlich nicht den Tester und die Developer auf einer Person haben, weil ansonsten testet er sein eigenes. Da sollte man natürlich immer zwei Personen haben, die das Ganze machen. Aber wir merken quasi, dass das Ganze nicht nur technisch ist, sondern auch sehr viel strategisch überlegt werden muss.
Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und das Center of Excellence. Wie sieht da diese Zusammenarbeit konkret aus? Also was empfiehlst du da konkret? Soll alles eigentlich zentral im Center of Excellence verankert sein? Und wenn der Prozess umgesetzt werden sollte, also der Prozess, der automatisiert werden sollte, wenn der gerade jetzt als nächstes an der Reihe ist, dann spricht das Center of Excellence mit den Fachbereichen? Oder ist es üblicherweise so, dass auch in den Fachbereichen gewisse Personen nominiert werden, dass sie speziell ihre Expertise einbringen sollten in diesen Prozess und zusammen eng verankert mit dem Center of Excellence sich austauschen und an diesem Projekt arbeiten. Wie sieht das da konkret aus?
Ja, ich sag mal, das ist natürlich der Optimalfall oder der Traumfall, wenn man unterschiedliche Spocks ausbilden kann, also Kontaktpersonen in den Abteilungen, die das Thema mitnehmen, dort nochmal vertreten können, wissen, was man da alles machen kann, die Mitarbeiter aufschauen, weil die sitzen an den Kollegen dran, die sitzen an den Prozessen dran und können somit das Wissen viel besser übertragen, als wenn das Center of Excellence kommt und sagt, okay, wir erzählen euch, wie das Ganze gemacht wird, aber wenn einer dort eingebunden ist, das Ganze lebt und immer wieder mal darauf hinweisen kann und auch im Teammeeting dann immer wieder ein Ohr hat und sagt, hey, der Prozess, über den gerade redest oder meckerst, das könnte doch auch ein Automatisierungsprozess sein. Und das sind halt wieder die Benefits, die man sagen kann, wenn man es schafft, das wirklich in den Bereichen aufzubauen, ist das das größte Gut, was man haben kann. Das ist natürlich oft die Schwierigkeit, das Center of Excellence aufzubauen bei uns und danach quasi noch zu gucken, wie möchte man das Ganze connecten. Darum ist es immer so, sagen wir mal, das Dreigespann, nah an der IT, nah am Management, nah am Business, was man da mitbringen muss. Denn nur wenn man dieses Dreigespann zusammenbringt, dann kann man erfolgreich die Initiative umsetzen. Und ja, ich sag mal so, die Luxussituation, wie gesagt, ist es, da jemanden vor Ort zu haben, aber ansonsten muss man da eine sehr gute Verbindung einfach zum Business aufbauen und nicht nur Techies sitzen haben, die sagen, okay, der Bot wird so und so aufbauen, der wird das und das machen, sondern man muss da wirklich auf deren Ebene schauen, okay, die Prozesse laufen so ab, dass sie dann auch wirklich dann, ich sag mal, den Mehrwert erkennen und nicht nur die technische Darstellung.
Mhm. Und jetzt hast du gerade dieses Dreigespann angesprochen, nah an der IT, nah am Management, nah an den Fachbereichen. Und wir gehen jetzt davon aus, dass wir ein Center of Excellence haben. Wir haben genau definiert, wie die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und Center of Excellence abläuft. Und wir haben auch schon einige Use Cases gesammelt, die wir als nächstes umsetzen möchten. Wir haben auch schon priorisiert, dass wir die Prozesse als erstes umsetzen, die wirklich spürbare Ergebnisse generieren werden. Aber jetzt müssen wir mal in Richtung Management schauen. Und deswegen die Frage, welche Ziele sollte man denn verfolgen? Also welche KPIs sollte man definieren aus der Sicht von eines Center of Excellence?
Die Ziele im Center of Excellence sind natürlich immer auf unterschiedliche Basen gelegt quasi. Es gibt natürlich Hard Facts, dass man da irgendwo schauen muss, okay, es muss ein gewisser Return on Invest durch das Center of Excellence reingebracht werden und dadurch wird das Center of Excellence finanziert. Man muss gucken, dass man hier eine Kostensenkung mit einbringt für die Abteilungen. Man muss gucken, dass die Prozesse effizienter werden, wie jetzt zum Beispiel so ein Order-to-Cash-Prozess, der das Ganze schneller voranbringt. Man hat viele typische Prozesse, sage ich jetzt mal, die dann viel effizienter gestaltet werden können. Aber es gibt natürlich auch Soft-Facts, sag ich mal, wie die Entlastung der Mitarbeiter, dass die vielleicht weniger Krankheitstage mitbringen oder einfach, dass das Unternehmen noch einen digitalen Wandel vor sich hat und das Center of Excellence dafür da ist, zu schauen, okay, wir automatisieren und digitalisieren, weil ich sag mal, bei der Automatisierung muss man manchmal auch oder oft einen Schritt zurückgehen, dass viele Papierprozesse noch vorhanden sind und das Ganze wird dann mit der Automatisierung erstmal digitalisiert und dass dann der digitale Wandel quasi mit vorangetrieben wird. Oder halt als letzten Punkt, dass Ressourcen eingespart werden und das Ressourcen einsparen ist jetzt nicht gemeint quasi im Sinne von Mitarbeitern, sondern dass man auch effizient schaut, okay, wie kann man die Serverkapazitäten optimal dann auslasten, wie kann man die Prozesse verbinden möglicherweise, aber auch Knappheit an Mitarbeitern, wie kann man schauen, in welchen Bereichen man vielleicht Wegfälle hat, wie kann man da die Mitarbeiter unterstützen, um die Arbeitsplätze da abzudecken, die man durch Mitarbeiter nicht abdecken kann aktuell, weil auch da haben wir ja einen großen Fachkräftemangel. Und ich denke, dass man hier wirklich schauen muss, Zahlen sind oft der Treibfaktor des Ganzen, aber auch natürlich bei den Softfacts das Ganze dadurch im Unternehmen einfach, ja, ich sag mal, die Philosophie verbessert.
Mhm. Und jetzt gehen wir davon aus, wir haben verschiedene Prozesse automatisiert. Wenn die Prozesse automatisiert sind, ist die Arbeit ja noch lange nicht getan, sondern diese automatisierten Prozesse müssen ja auch gewartet werden. Was empfiehlst du da konkret? Wie sollte man da ein konkretes Support-Konzept aufstellen? Ab wann macht es überhaupt Sinn, das Thema zu behandeln? Nimmt es zu viel Zeit im Anspruch zu Beginn und man sollte es erst später machen? Wie gehst du da genau vor?
Also das Support-Konzept sollte man sich Gedanken gemacht haben, bevor man den ersten Bot im Support hat. Denn wenn man den ersten Bot hat, ist es oft noch von den Entwicklern einfach mitgeführt. Ich sag mal, da ist es oft so ein Faktor von den ersten 6 bis 10 Prozesse, die sagen, okay, die Entwickler, die bei uns eingestellt sind, die gucken mit auf die Bots. Und das ist natürlich ein schwieriger Faktor, weil die Entwickler selber können auch mal krank sein. Der Nächste weiß vielleicht nicht ganz, wie der Bot aufgebaut wurde. Man hat hier dann Ausfälle vom System. Der Bot muss kurzfristig angepasst werden. Daher muss das Support-Konzept eigentlich mit der Initiative aufgebaut werden. Man muss schauen, wie die Gegebenheiten sind, wie die Infrastruktur aufgebaut sind, wie die Kritikalität der Prozesse ist. Weil das Support-Konzept wird dann oft aufgebaut, okay, wenn der Prozess ausfällt, oder meint, der Bot nicht durchlaufen kann, ist es für einen Tag manchmal nicht schlimm. Manchmal ist es aber ein Riesenschaden fürs Unternehmen, wenn der Bot jetzt ausfällt und ein Mensch das nicht dann auffangen kann quasi. Und da muss man natürlich schauen, dass das Ganze langfristig abgedeckt wird, dass dann ein Operations-Team vorhanden ist, was das Ganze warten kann und natürlich auch kurzfristig eingreifen kann, damit man das Ganze in Risikosituationen dann Ganze wieder abgefangen werden kann, der Bot nochmal neu angesteuert werden kann und dass man hier, in den Prozessen, in Fachbereichen arbeitet, muss man natürlich auch schauen, wo liegt die Hoheit des Prozesses. Wenn der Prozess nicht durchlaufen kann, liegt das Ganze bei dem Center of Excellence, liegt es danach ja doch wieder beim Fachbereich, das aufgefangen werden kann. Und das sind Zusammenschlüsse, da muss man ganz klare Klarheit haben. Nachher heißt es sonst Fingerpointing, du bist schuld und eigentlich bringt es dem Unternehmen nichts, wenn alle aufeinander zeigen und man nachher als Unternehmen dann Verlust hat. Aber man muss da vorher schauen, sich in die Augen gucken, wo liegt die Hoheit, wo können wir das Ganze abfangen, wie liegt die Wartung aus, weil Wartung ist natürlich ein guter Aspekt, man kann langfristig das Ganze planen, aber gerade wenn man dann mal Ausfall von einem System hat oder einen Internetausfall, der Bot kann nicht laufen, oder anderes, dass man das Ganze abfängt.
Und wir haben ja dieses Gespräch eingeleitet, wie man von RPA zur Intelligent Automation kommt. Und wir haben jetzt viel über Automatisierung gesprochen. Jetzt wäre für mich nochmal spannend, dass wir das genau herausarbeiten. Wie kommt man denn jetzt genau von dieser Automatisierung mit RPA zum Beispiel zu einer intelligenten Automatisierung?
Ja, bei RPA hat man oft einen Einstiegsfaktor. RPA bringt als oft genannte Brückentechnologie aber einen sehr guten Einstieg mit. Die ersten Leute setzen sich mit den Prozessen auseinander. Man merkt, okay, man kann da große Mehrwerte schaffen, indem man Prozesse automatisiert und dass erstmal dieses Verständnis geschaffen wird durch diesen Einstiegsfaktor RPA. Aber die Prozesse sind damit natürlich nicht Ende zu Ende aufgebaut, sondern man muss schauen, wie kann man den Prozess nicht nur stückweise automatisieren, sondern ganzheitlich automatisieren und wie kann man den größten Mehrwert daraus schaffen und daraus ziehen. Und das ist halt ein Faktor von RPA zu Intelligent Automation, indem man weitere Tools oder weitere Möglichkeiten einbindet, wie einen Workflow mit Human Interaction. Man hat die ersten, wir nennen es Citizen AI häufig. Man hat quasi OCR, das man mit einbindet, dass man die Sachen nicht einscannen muss mehr, sondern dass man dann direkt da aus der E-Mail das Ganze herauslesen kann, dass automatisch verarbeitet wird, dass die Daten verarbeitet werden, dass da quasi direkt das Ganze aufgebaut wird. Und wenn man das Ganze dann noch weiter denkt, dass man hier eine einwandfreie Integration hat von Eingang der Daten bis Ausgang der Daten, und dann nachher mit einem vollständigen Reporting. Das ist eigentlich so der Schritt, wo man hin möchte. Und oft ist die erste Brücke, die automatisiert wird, dann die Betrachtung des ganzheitlichen Prozesses. Und das ist eigentlich der Weg von RPA, der kurzen Betrachtung, zur Intelligent Automation, wo man wirklich ganzheitlich Ende zu Ende einen Prozess betrachten muss, schauen muss, wie man die Mehrwerte zielt und vor allem die Wertschöpfungskette da vervollständigt.
Und wenn wir jetzt in Richtung Hyperautomation denken und wir haben jetzt verschiedene Tools benötigt, um einen End-to-End-Prozess zu automatisieren, dann kommt damit zusammenhängend natürlich auch zustande, dass diese unterschiedlichen Tools überwacht werden müssen. Das heißt, sie müssen orchestriert werden. Wie gehst du da genau vor?
Das ist natürlich ein großer Faktor. Wenn man jetzt Richtung Hyper-Automation, was bringt man alles mit? Man hat einen Process Mining, man hat einen Workflow, man hat RPA, man hat Conversational AI, hat vielleicht dann noch ein zusätzliches BI-Tool da drauf. Da hat man natürlich zig Oberflächen, das Ganze zusammenzubringen. Und das ist halt ein großer Faktor, der auch gerade ein großes Fragezeichen auf dem Markt wird. Ich darf ja als unabhängiger Berater auch sagen, was auf dem Markt geschieht, hoffe ich. Und ja, wenn man sich die unterschiedlichen Tools anguckt, die man dann im Einsatz haben kann, braucht man oft eine Orchestrierungsoberfläche, um das Ganze abzudecken. Viele bauen sich selber nochmal eine Schnittstelle dafür oder nehmen ein BAS-System, um das Ganze zusammenzubringen. Aber es gibt auch auf dem Markt, ganz unabhängig gesagt, zum Beispiel den RPA-Supervisor, der gemerkt hat, hey, wir bringen das Ganze auf eine Plattform. Ursprünglich war deren Gedankengang, dass viele Unternehmen zwei RPA-Plattformen im Einsatz haben. Die haben das Ganze auf eine Orchestrierungsoberfläche gebracht und zusammengeschaut, dass man die Bots darüber steuern kann. Und die haben genau dieses Problem gemerkt. Und das ist auf dem Markt aktuell sehr präsent. Darum nur deren Beispiel. Die bauen quasi gerade einen Orchestrator, um den kompletten Ende-zu-Ende-Prozess dort zu orchestrieren und zu steuern und das Ganze anzubinden über Schnittstellen. Und das ist auch wirklich etwas, wo man drauf schauen muss, wie betreibt man das Ganze, wie orchestriert man es über die ganzen Stellen und Bewegungen und Systeme hinweg. Und das ist daher wirklich ein schwieriger Faktor, wie es auch aufgebaut ist. Wir haben es beim Kunden gemerkt, dass das Hyper-Automation oft in zwei Center of Excellence ausgelagert ist. Und dann ist dann auch da wieder die Grenze, was das ganze Thema Operations angeht, dass die nur einen Teil von sich betrachten, wie jetzt zum Beispiel Workflow und RPA. Dann das zweite Center of Excellence hat dann sowas wie Process Mining und Conversational AI mit drin. Und dann gucken die wieder nur da ihre Bereiche an. Somit ist dann wieder aufgesplittet und doch wieder nicht Ende zu Ende betrachtet. Und daher muss man da wirklich schauen, wie kann man da die Systeme zusammenbringen, wie kann man schauen, dass das Ganze durchläuft und das auf eine Oberfläche zu bringen, damit man sieht, okay, wo läuft der Prozess gerade und wo ist gerade die Steuerung und wo ist gerade der Stopppunkt. Dass man wirklich das nicht mehr auf Tool-Varianz sieht, sondern dass man es auf Prozessseite sieht. Und das ist das Wichtige, wo man Richtung Process Discovery kommt und sagt, okay, der Prozess ist komplett analysiert, man hat immer den Live-Track, den Live-Stand des Prozesses und das ist egal, auf welchem Tool.
Und da wir jetzt auch schon ganz langsam zum Ende kommen, du hast mittlerweile mit unterschiedlichen Unternehmen schon zusammengearbeitet, mit mittelständischen Unternehmen, mit vielleicht größeren Unternehmen, mit kleineren Unternehmen. Es wäre für mich nochmal spannend, was waren da aus den unterschiedlichen Projekten so die drei größten Learnings aus den letzten Jahren?
Das größte Learning, was ich beschreiben würde, ist, dass Budget kein Automatisierungstreiber ist. Also ich habe schon in einem sehr großen Projekt gearbeitet, wo vom CIO ein großes Budget freigesetzt wurde für die Automatisierung. Bedeutet, reicht ein Vorschlag ein, wir bezahlen es, wenn es eine Automatisierungsquote von über 70% erfüllt und der Return on Invest da ist. Da haben wir gemerkt, okay, und dachten, coole Sache, der CIO pusht das Ganze, die bezahlen alles, der Fachbereich muss nichts machen, kriegen alles vorgesetzt, das Center of Excellence wurde aufgebaut. Aber man hat gemerkt quasi, die Mitarbeiter hatten keine Zeit und hatten nicht genug Wissen über das Thema Automatisierung und es kamen keine Anfragen rein. Quasi der Bedarf wurde nicht geweckt in den Fachbereichen und damit war Budget kein Treiber des Ganzen, denn das Ganze wurde quasi damit nicht umgesetzt und damit war es erstmal nicht erfolgreich, sondern nachher haben wir dann wieder andere Möglichkeiten eingebracht, um die Bereiche abzuholen. Aber es war für mich ein großes Learning, weil ich immer gedacht habe, gut, wenn Geld vorhanden ist, dann finden sich Mittel und Wege und Interessen, das Ganze umzusetzen. Weil gerade wenn man es kostenlos probieren kann, dann will man das Ganze auch umsetzen. Ansonsten, das Offensichtliche ist nicht immer das Offensichtliche, ist auch irgendwo ein großes Learning. Wir haben bei uns zum Beispiel ein Konzept gemacht, bedeutet Automation Day. Bedeutet, der Kunde hat vielleicht schon eine sehr erfolgreiche Initiative, steht aber doch irgendwo an einem kurzen Blocker oder hat irgendwo gerade mal nicht den richtigen Blickwinkel, dann zeigen wir dann nochmal auf, okay, wie kann man das Ganze von außen betrachten und wo findet man vielleicht einen anderen Blickwinkel, dass man hier nämlich zeigt, wo der Blickwinkel gesetzt werden kann, dass man da nochmal einen Wegweiser hat und das ist auch eine Position im Center of Excellence, die besetzt werden kann, zu zeigen, okay, wie kann man nochmal von außen drauf gucken, das Ganze abzudecken und somit das Ganze erfolgreicher zu machen. Und als letztes ist eigentlich weniger Learning mehr eine Bestätigung des Ganzen, Transparenz und Change. Man muss alle Leute abholen, man muss Transparenz schaffen, man muss auch als Center of Excellence Frage und Antwort stehen und damit das Ganze erfolgreich machen.
Das sind sehr, sehr gute Learnings, Niklas. Wir sind jetzt am Ende angekommen, deswegen sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und schön, dass du mit dabei warst. Ciao.
Super, vielen Dank.
Das war wieder eine Folge von The State of Process Automation. Schön, dass du wieder mit dabei warst und es ist wirklich unglaublich, wie schnell die Community rund um State of Process Automation aktuell wächst. Mittlerweile sind es mehr als 1000 Personen, die hier regelmäßig zuhören und deshalb möchte ich diesen Moment kurz nutzen, um einfach mal Danke zu sagen. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Danke, dass du vielleicht schon länger mit dabei bist. Und es würde mir extrem viel bedeuten, wenn du bereits das ein oder andere Learning aus den Gesprächen mitnehmen konntest, dass du diese Folge oder den Podcast mit einem Kollegen oder einem Freund oder Freundin teilst. Denn dadurch können noch mehr Personen von den Gesprächen profitieren. Und deshalb sage ich jetzt schon mal vielen Dank dafür. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt den Podcast auf Spotify, Apple oder Google, dass du auch zukünftig keine weitere Folge verpassen wirst. Und wir hören uns in der nächsten Folge von The State of Process Automation.